Stell dir vor, du hältst das Gründungsdokument deiner gesamten Kultur in den Händen.
Mhm.
Du erwartest da diese heldenhaften Pioniere, also wirklich makellose moralische Vorbilder.
Ja, die typischen Helden halt.
Genau. Und dann stellst du fest, dieses Dokument verkündet fast schon schonungslos, dass die Gründungsväter oft Lügner, Manipulatoren und krasse Opportunisten waren.
Absolut.
Das ist die schockierende Realität des Buches Genesis. Und willkommen zu dieser ausführlichen Erkundung. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, auch von mir.
Wir wühlen uns heute durch die Notizen aus der 16. Vorlesung von Dr. Kenneth Matthews.
Mhm.
Und zwar geht es über die Kapitel 25:19 bis 27:40 der Genesis. Wir schauen uns die Familie von Isaak genauer an.
Ja.
Weil das ist eben keine saubere Heldengeschichte, sondern ein richtig tiefer Fall in so familiäre Dysfunktion, Bevorzugung und...
Und eine göttliche Vorsehung.
Genau, eine göttliche Vorsehung, die auf geradezu paradoxe Weise mit diesen menschlichen Abgründen arbeitet. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Ja, gerne. Also was an diesem Abschnitt der Texte sofort auffällt, ist diese literarische Verschiebung.
Mhm.
Wir kommen ja von Abraham, also dieser wirklich riesigen Glaubensfigur, zu Isaak.
Richtig.
Und das Quellenmaterial weist hier auf das hebräische Wort Toledoth hin.
Ah, okay.
Das bedeutet übersetzt Generationen. Und das ist quasi der narrative Schalter, der uns sagt, Isaak ist hier eigentlich nur eine Übergangsfigur.
Ah, er spielt gar nicht die Hauptrolle sozusagen?
Genau. Der eigentliche Fokus der Handlung, der verschiebt sich jetzt auf die nächste Generation.
Auf die Zwillinge, Jakob und Esau.
Richtig. Aber wir können diese beiden Söhne nicht verstehen, ohne das emotionale und auch historische Gepäck ihres Vaters zu analysieren.
Ja, das ergibt Sinn. Und genau dieses familiäre Gepäck ist es, was mir beim Lesen wirklich sofort ins Auge gesprungen ist.
Mhm.
Wir sehen hier nämlich so ein generationenübergreifendes Trauma, das wie so ein fehlerhafter Code einfach kopiert wird.
Ja, exakt.
Und in die nächste Lebensgeschichte eingefügt wird. Also Isaak und Rebekka warten unfassbare 20 Jahre auf ein Kind.
Mhm. Eine ewig lange Zeit.
Ja, genau wie Abraham und Sarah vorher 25 Jahre gewartet haben.
Richtig.
Und dann haben beide Patriarchen auch noch rivalisierende Söhne.
Ja.
Ismael und Isaak auf der einen Seite und dann Esau und Jakob auf der anderen.
Es wiederholt sich alles.
Absolut. Und dann gibt es diese unfassbaren Parallelen in den Überlebensstrategien.
Oh ja, die Täuschung.
Genau. Isaak reist nach Gerar, bekommt da auf einmal Panik und gibt seine Frau Rebekka als seine Schwester aus.
Mhm.
Das ist die exakt selbe Ehefrau-Schwester-Täuschung, die Abraham schon mit Sarah durchgezogen hat.
Ja, er hat diese Täuschung ganz offensichtlich als so eine Art legitime Verteidigungstaktik von seinem Vater gelernt.
Wahnsinn.
Er denkt halt, er muss das tun, um zu überleben. Isaak fürchtet nämlich, wegen der Schönheit seiner Frau getötet zu werden.
Mhm.
Also dieses Trauma der ständigen Angst, das wird regelrecht weitervererbt.
Ja, aber ich habe mir da mal die Zeitachse angesehen und da stimmt doch irgendwas nicht.
Was meinst du?
Naja, Abraham schließt doch einen Friedensvertrag in Beersheba mit einem Philisterkönig namens Abimelech.
Ja, genau.
Und Jahrzehnte später macht Isaak exakt denselben Vertrag am selben Ort mit Abimelech.
Ah, ich verstehe.
Also Moment mal, entweder ist dieser Typ unsterblich oder Abimelech ist überhaupt kein Vorname, oder?
Richtig, letzteres ist der Fall.
Aha.
Was hier faszinierend ist, ist, dass Abimelech höchstwahrscheinlich ein Herrschertitel für den Philisterkönig ist.
Also quasi wie Pharao in Ägypten.
Genau, exakt wie Pharao. Und was an der Episode mit diesem zweiten Abimelech enorm wichtig ist, ist, wie die Sache ausgeht.
Mhm.
Die Lüge von Isaak fliegt nämlich auf.
Oh.
Der König schaut aus dem Fenster und sieht, wie Isaak Rebekka liebkost.
Ah, okay.
Das ist natürlich eine zärtliche, eindeutig eheliche Handlung.
Mhm.
Das entlarvt die beiden sofort.
Da konnte er sich nicht mehr rausreden.
Nein, überhaupt nicht. Und der König ist völlig entsetzt, weil Isaaks Täuschung sein ganzes Volk in Gefahr gebracht hätte.
Krass.
Aber die große theologische Dissonanz in der Erzählung, die passiert genau jetzt.
Was meinst du damit?
Naja, direkt nach diesem massiven moralischen Versagen erntet Isaak in jenem Jahr das Hundertfache.
Warte, Was?
Ja, Gott segnet ihn dermaßen mit Korn und Reichtum, dass die Philister aus purer Eifersucht genau diesen Friedensvertrag in Beersheba fordern.
Wahnsinn.
Und übrigens, das Wort Sheva bedeutet sieben oder eben Eid.
Ah, okay. Aber das wirkt doch fast so, als würde ethisches Fehlverhalten belohnt werden.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick so.
Ich meine, er lügt, er wird erwischt, er riskiert das Leben anderer Leute.
Mhm.
Und als Konsequenz wird er einfach unfassbar reich. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Es ergibt keinen Sinn, wenn wir eine einfache Ursache-Wirkungsmoral erwarten.
Ah, okay.
Aber der Text etabliert hier ein Grundprinzip für alles, was danach kommt.
Mhm.
Gottes Verheißung an Isaak ist absolut bedingungslos.
Okay, also egal, was er tut?
Genau. Sie hängt nicht von Isaaks ethischer Perfektion ab. Der Segen fließt trotz Isaaks Angst und seiner Täuschung.
Krass.
Und diese radikale Trennung von menschlicher Leistung und göttlicher Vorsehung, die bereitet psychologisch die Bühne für das, was später bei seinen Söhnen passiert.
Ah, das leuchtet ein. Aber dieses generationenübergreifende Trauma und dieses Prinzip der, ja, unerklärlichen Erwählung, das bleibt ja nicht nur so abstrakte Theologie.
Nein, überhaupt nicht.
Die infizieren doch buchstäblich schon den Mutterleib, oder?
Ja, ganz genau.
Weil, als Rebekka nach diesen 20 Jahren endlich schwanger wird, kämpfen die Zwillinge in ihr so extrem, dass sie wirklich Angst um ihr Leben hat.
Mhm.
Der Konflikt manifestiert sich also biologisch lange bevor die beiden überhaupt das Tageslicht erblicken.
Ja, das ist eine extrem unruhige Schwangerschaft. Sie wendet sich in ihrer Verzweiflung dann an ein göttliches Orakel.
Okay.
Und die Antwort, die sie da erhält, ist ein absoluter Bruch mit allen damaligen Konventionen.
Was sagt das Orakel?
Das Orakel lautet, zwei Nationen sind in deinem Leib. Ein Volk wird stärker sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
Wow, also hier wird's wirklich interessant.
Ja.
In der damaligen nahöstlichen Kultur war das Erstgeburtsrecht ja absolut in Stein gemeißelt, oder?
Absolut, das war das höchste Gut.
Der Erstgeborene bekommt den doppelten Anteil, er wird das gesellschaftliche und religiöse Familienoberhaupt.
Genau.
Und gut, diegt Rebekka hier quasi schon mal einen Spoiler-Alarm, der diese gesamte Hierarchie einfach komplett auf den Kopf stellt.
Ja.
Er wählt von vornherein den Jüngeren.
Und genau das ist der Angelpunkt, an dem später ganz große theologische Schwergewichte ansetzen.
Ach ja?
Wer denn?
Zum Beispiel der Apostel Paulus. Der greift diese Prophezeiung im Neuen Testament in Römer 9 ganz detailliert auf.
Okay, und was sagt er dazu?
Paulus argumentiert, dass Gott Jakob gewählt hat und Esau ablehnte. Und zwar noch bevor einer von beiden überhaupt geboren war.
Mhm.
Oder bevor sie überhaupt etwas Gutes oder Schlechtes tun konnten.
Krass.
Ja, es ist die ultimative Demonstration der Souveränität Gottes.
Okay.
Die Erwählung hat absolut nichts mit menschlichen Bräuchen, offensichtlichen Fähigkeiten oder irgendwelchen moralischen Verdiensten zu tun. Ja, aber wenn Paulus das nutzt, um zu zeigen, dass Gott völlig unabhängig von menschlicher Moral wählt, zwingt uns das nicht zu der echt unbequemen Frage, präferiert Gott dann einfach den Schurken?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil Jakob wird im Text ja fast sofort als so ein richtiger Meister der Manipulation etabliert.
Oh ja.
Sein Name klingt im Hebräischen ja schon wie die Verse greifen.
Richtig.
Was seine spätere betrügerische Natur ja eigentlich metaphorisch andeutet. Das ist doch eine enorm schwer zu verdauende Pille für jeden, der an einen gerechten Gott glaubt.
Ja, es ist unbequem, das stimmt. Aber schau dir den Propheten Hosea an.
Mhm.
Der wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er nutzt genau dieses Bild des Festhaltens an der Verse.
Okay.
Und er macht daraus eine Metapher für die ständigen Kämpfe der gesamten Nation Israel.
Ah, verstehe.
Israel kämpft mit Menschen, Israel kämpft mit Gott. Der Text rechtfertigt Jakobs Betrug eigentlich an gar keiner Stelle.
Okay, er wird also nicht als Held gefeiert für seine Lügen.
Nein, überhaupt nicht. Er zeigt vielmehr, dass Gottes Plan so souverän ist, dass er sogar die fehlerhaftesten Instrumente nutzt.
Also in dem Fall jemanden, der egoistisch greift und manipuliert.
Exakt. Gott erwählt nicht nach Charakterstärke, aber, und das ist wichtig, er belässt diesen schlechten Charakter auch nicht so.
Ah, es gibt also noch eine Entwicklung.
Ja, das ist ein schmerzhafter Formungsprozess für Jakob.
Und dieser Formungsprozess, der startet ja mit dem wahrscheinlich berühmtesten und auch irgendwie ridikülsten Tauschgeschäft der antiken Literatur.
Oh ja, der Eintopf.
Wir kennen alle die Geschichte mit diesem roten Linseneintopf. Aber lass uns da mal tief in die Psychologie dieses Moments eintauchen.
Gerne.
Esau kommt vom Feld. Er ist dieser behaarte Jäger, der von seinem Vater Isaak total bevorzugt wird, weil Isaak sein Wildbret liebt, ja?
Genau.
Und Jakob, der Liebling der Mutter, hockt bei den Zelten und kocht so vor sich hin.
Mhm.
Und Esau ist nicht nur hungrig nach einem langen Tag. Die Quelle betont ja, er ist buchstäblich am Verhungern.
Ja, das ist extrem.
Er befindet sich also in einer absoluten, ja, lebensbedrohlichen Krise.
Und Jakob sieht genau diese Schwäche.
Ja.
Und anstatt zu helfen, wie man es von einem Bruder erwarten würde, erpresst er ihn kaltblütig.
Er sagt sowas wie, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht.
Genau.
Das ist doch moralisch komplett verkommen, oder?
Es ist grubellos.
Ich meine, jeder halbwegs anständige Mensch hätte seinem Bruder in so einer Verzweiflung einfach den Teller rübergereicht.
Das sollte man meinen.
Stattdessen nutzt Jakob echt diese Todesangst aus, um sich dieses unfassbar wertvolle Erbe zu sichern.
Mhm.
Sollte Esau uns als Zuhörern dann nicht einfach leid tun? Er ist doch in diesem Moment ganz klar das Opfer dieses manipulativen Taktikers.
Ja, also Jakob ist zweifellos ein ehrgeiziger, eiskalter Opportunist. Das steht fest.
Eben.
Ja, also wenn wir das große Ganze betrachten, dann macht der Autor der Erzählung absolut klar, dass beide Schuld auf sich laden.
Ah, okay. Also nicht nur Jakob.
Nein, der Text urteilt über Esau nämlich sehr trocken und extrem scharf. Da steht, so verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht.
Verachtete, okay. Das ist ein starkes Wort.
Ja. Wir dürfen nicht vergessen, was dieses Erstgeburtsrecht eigentlich war.
Mhm.
Es bedeutete später, laut 5. Mose 21, einen doppelten Anteil am materiellen Erbe. Ja.
Klar, das Geld.
Aber es war vor allem die Position als geistlicher Führer der Familie.
Oh, wow. Er hat also seine langfristige, heilige, familiäre Verantwortung für die sofortige Befriedigung von so einem rein körperlichen Trieb weggeworfen.
Exakt.
Ein Teller Suppe gegen das religiöse Schicksal seiner gesamten Familie?
Genau das. Esau opfert eine göttliche Bestimmung für ein unmittelbares physisches Bedürfnis.
Wahnsinn.
Er verachtet seinen Status. Er ist in diesem Sinne also kein unschuldiges Opfer.
Sondern ein willentlicher Teilnehmer an seiner eigenen Entmachtung, oder?
Ja, ganz genau. Er trägt da wirklich massive Mitschuld.
Puh, das ist echt heftig. Aber das Erstgeburtsrecht war ja gewissermaßen eigentlich nur der rechtliche Titel.
Richtig.
Das reichte Jakob und Rebekka aber nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Um dieses Erbe absolut unantastbar zu machen, brauchten sie ja noch den finalen verbalen Segen des Patriarchen.
Den Segen von Isaak, ja.
Und das bringt uns zu dem Punkt, an dem diese, ich nenne sie mal, toxische familiäre Dynamik völlig eskaliert.
Ja, da spitzt sich alles zu.
Wir springen in der Zeit etwas nach vorne. Der alte, fast blinde Isaak will Esau segnen und schickt ihn auf die Jagd.
Mhm.
Rebekka belauscht das Ganze und fängt an, einen Plan zu inszenieren.
Aber bevor wir uns den Betrug selbst ansehen, müssen wir die Motivation von Rebekka mal hinterfragen.
Ja, wieso macht sie das eigentlich?
Warum greift sie so massiv ein? Dr. Matthews hebt in seinen Notizen da einen extrem wichtigen Katalysator hervor.
Welchen?
Am Ende von Kapitel 26 wird erwähnt, dass Esau im Alter von 40 Jahren hethitische Frauen geheiratet hat.
Ah, er holt also hethitische Frauen in die Familie.
Genau.
Und das bringt ja sofort diese Gefahr des Polytheismus mit sich, richtig?
Absolut. Diese Ehen widerten Isaak und Rebekka wirklich zutiefst an und haben sie total verbittert.
Mhm, verständlich, wenn man ihre Vorgeschichte kennt.
Ja, Abraham hatte zuvor ja gigantische Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Isaak eine Frau bekommt, die dem einen Gott Yahweh treu ist.
Richtig, Rebekka selbst.
Und Esau bricht jetzt einfach mit dieser eisernen monotheistischen Tradition.
Wow.
Für Rebekka war dieses Eingreifen also nicht nur eine Frage der blinden Bevorzugung von Jakob.
Sondern?
In ihrem Kopf war das eine absolute theologische Existenzkrise.
Krass, das ändert ja den ganzen Blickwinkel.
Ja. Sie dachte wahrscheinlich, sie müsse die spirituelle Zukunft der Menschheit vor Esaus polytheistischem Einfluss retten.
Also sie tut das ethisch komplett Falsche aus einem Motiv, das sie für zwingend richtig und heilig hält.
Exakt.
Das verleiht der ganzen Geschichte ja echt eine immense psychologische Tiefe.
Auf jeden Fall.
Aber der Trick selbst, der bleibt natürlich trotzdem unverschämt, oder?
Oh ja, das ist wie in einem schlechten Film.
Ja. Rebekka bindet Jakob Ziegenfelle um Hände und Hals, um Esaus behaarte Haut zu simulieren.
Mhm.
Und Jakob geht zu seinem blinden Vater und zieht da eine Show ab, die man kaum fassen kann.
Er lügt, ohne mit der Wimper zu zucken.
Er lügt Isaak dreimal direkt ins Gesicht.
Ja.
Erst sagt er eiskalt: Ich bin Esau, dein Erstgeborener.
Mhm.
Dann, und das ist theologisch gesehen ja ein unfassbarer Tiefschlag, als Isaak ihn fragt, wie er so schnell Wild erlegen konnte, was antwortet er?
Der Herr, dein Gott, hat mir Erfolg gegeben.
Ja, der Herr, dein Gott, hat mir Erfolg gegeben. Er spannt Gott für seinen Betrug ein. Das ist doch Wahnsinn.
Es ist Blasphemie, ja.
Und als Isaak ihn abtastet und direkt fragt, ob er wirklich Esau sei, bestätigt er es einfach ein drittes Mal.
Er zieht es eiskalt durch.
Aber hier drängt sich mir ein Gedanke auf. Isaak merkt doch im Text an, dass die Stimme Jakobs Stimme ist.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt.
Er stutzt doch. Wieso lässt er sich dann von ein paar toten Ziegenfellen täuschen?
Hm.
Ist Isaak hier vielleicht unbewusst mitschuldig? Will er im tiefsten Inneren vielleicht sogar getäuscht werden?
Wie meinst du das?
Naja, weil er von dem ursprünglichen Orakel wusste, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll.
Ja.
Und vielleicht brachte er einfach nicht den Mut auf, sich seinem geliebten Esau aktiv entgegenzustellen. Also lässt er sich lieber betrügen.
Das ist eine wirklich fantastische Analyse der Machtdynamik hier.
Danke, aber das drängt sich ja fast auf.
Ja, und Dr. Matthews verteilt die Schuld in dieser Szene tatsächlich auf alle vier Beteiligten.
Aha, also alle sind schuld.
Genau. Erstens, Isaak hätte theoretisch beide Söhne segnen können.
Stimmt.
Aber er weigert sich stur, den göttlichen Plan anzuerkennen und fixiert sich total auf Esau, bis er fast schon mit Absicht blind in diese Falle tappt.
Mhm, Wahnsinn.
Zweitens, Rebekka. Sie vertraut nicht darauf, dass Gott seine eigene Prophezeiung erfüllt.
Sie will das selbst in die Hand nehmen.
Genau, sie greift manipulativ und sündig ein.
Und Jakob?
Drittens, Jakob. Er lügt wiederholt und entweiht sogar den Namen Gottes für seinen Betrug.
Ja, das war wirklich der Tiefpunkt.
Und viertens, Esau.
Ein kollektives, komplettes, familiäres Versagen.
Absolut.
Und der Kuh gelingt ja auch noch. Isaak riecht die Kleidung und spricht den Segen aus.
Ja.
Das Wort Segen taucht allein in diesem kurzen Abschnitt 15 Mal auf.
Es ist das zentrale Motiv.
Er überträgt Jakob den Tau des Himmels, den Reichtum der Erde, massiven Überfluss an Korn und Wein und die politische Herrschaft über seine Brüder.
Alles, was man sich wünschen kann.
Ja, und um das für uns heute mal einzuordnen, ein solcher Patriarchensegen war ja nicht wie eine moderne Grußkarte oder ein netter Wunsch zum Geburtstag.
Nein, ganz und gar nicht.
Wir müssen das eher wie einen Smart Contract auf einer antiken Blockchain betrachten.
Das ist ein guter Vergleich.
Sobald diese Worte laut gesprochen wurden, war die Transaktion verifiziert. Und sie war unwiderruflich in die Realität geschrieben.
Exakt.
Es war gesetzlich und spirituell absolut bindend und konnte einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Selbst wenn es durch schweren Betrug ausgelöst wurde, ja?
Wahnsinn.
Und diese unbarmherzige Irreversibilität, die wird genau im Moment von Esaus Rückkehr so richtig spürbar.
Oh ja.
Esau bringt das Essen, Isaak begreift den Verrat und fängt am ganzen Körper an zu zittern.
Mhm.
Und Esau, dieser starke, raue Naturbursche, der bricht weinend zusammen und fleht seinen Vater verzweifelt an. Er sagt, hast du nur einen Segen, mein Vater?
Da kriegt man fast Gänsehaut.
Ja.
Und die Antwort, die er dann bekommt, ist im Grunde ein reiner Antisegen.
Richtig.
Esau sagt ihm, er werde fernab vom Reichtum der Erde leben, sein Überleben durch das Schwert sichern und seinem Bruder dienen müssen.
Ein hartes Los.
Ja, und wenn man hier das Objektiv mal etwas weiter aufzieht, wird klar, dass dies eben nicht nur eine persönliche Familientragödie ist.
Nein, es geht weit darüber hinaus.
Esau wird im Text ja auch Edom genannt.
Mhm.
Und diese Antisegen erklärt direkt die jahrhundertelange brutale geopolitische Kriegsführung zwischen der Nation Israel, also Jakob, und der Nation Edom, also Esau.
Genau.
Die damaligen Leser dieser Texte, die steckten ja mitten in diesen blutigen Konflikten mit den Edomititern.
Wie kannten das aus ihrem Alltag?
Ja, und die wussten, okay, das alles begann mit einem Eintopf und ein paar Ziegenfellen.
Ja.
Aus dieser hochtoxischen Familie wurden letztlich die realen Schicksale von ganzen Völkern geformt. Ja, also, was bedeutet das alles für uns? Warum baut eine Heilsgeschichte für die ganze Welt auf einer Familie auf, die sich gegenseitig so sehr zerstört?
Das wirft eine wichtige Frage auf.
Ja.
Und das bringt uns zu der zentralsten Erkenntnis aus Dr. Matthews Vorlesung. Gott baut seine Heilsgeschichte für die Welt auf fehlerhaften, zerstörerischen Menschen auf. Der Genesis-Text hat einfach einen extrem ungeschönten, realistischen Blick auf den Menschen.
Das kann man wohl sagen.
Gott ignoriert die Lügen und die Manipulationen nicht. Aber er lässt sich davon eben auch nicht aufhalten.
Er arbeitet quasi damit.
Genau. Gott webt selbst diese fehlerhaften menschlichen Handlungen in seinen souveränen Erlösungsplan ein.
Aber das heißt ja nicht, dass Jakobs Betrug gar keine Konsequenzen hat, oder?
Richtig, das auf keinen Fall. Jakob mag jetzt den Segen haben, aber der Preis, den er dafür zahlt, ist gigantisch.
Er muss fliehen, oder?
Ja, er muss sofort fliehen, um nicht von Esau ermordet zu werden.
Mhm.
Er verliert seine Heimat, er verliert seine Familie.
Krass.
Und erst durch spätere tiefgreifende Erfahrungen, vor allem den Ringkampf mit Gott am Jabok, wird sein betrügerischer Charakter noch massiv gebrochen und neu geformt.
Seine Geschichte ist also noch lange nicht vorbei.
Nein, sie fängt hier eigentlich erst an.
Wow, wir haben heute also gesehen, wie elterliche Traumata und so toxische Bevorzugung sich wirklich durch Generationen fressen können.
Mhm.
Und wie Charakterfehler das geopolitische Schicksal ganzer Nationen prägen.
Ja, absolut.
Und das alles eben unter dem Schirm eines souveränen, göttlichen Plans, der diese gebrochenen Werkzeuge benutzt, aber ohne ihr Verhalten auch nur einmal zu rechtfertigen.
Es ist ein monumentales Lehrstück über die Verflechtung von menschlicher Natur und göttlicher Souveränität, das psychologisch absolut zeitlos ist.
Wirklich wahr. Und bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.
Mhm.
So eine kleine Frage zum Weitergerübeln, die sich mir förmlich aufdrängt, wenn ich mir das alles anhöre.
Was denn?
Naja, Gott hatte Rebekka bereits vor der Schwangerschaft prophezeit, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde. Richtig?
Ja, das stand fest.
Es war also im Grunde beschlossene Sache.
Mhm.
Hätten Jakob und Rebekka also überhaupt lügen, betrügen und die Familie in Stücke reißen müssen?
Eine sehr gute Frage.
Wenn das göttliche Orakel wahr war, hätte Gott diesen Plan nicht ohnehin verwirklicht, auch ohne diesen total lächerlichen Diebstahl mit diesen Ziegenfällen?
Sehr wahrscheinlich, ja.
Eben. Haben Rebekka und Jakob durch ihren absoluten Kontrollzwang vielleicht nur völlig unnötiges Leid, eine lebenslange Feindschaft und jahrzehntelange Flucht über sich selbst gebracht?
Nur um etwas zu erzwingen.
Ja, um etwas zu erzwingen, das ohnehin unvermeidlich war.
Mhm. Wahnsinn.
Denk da mal drüber nach. Manchmal haben wir echt so viel Panik, dass die Dinge nicht nach unseren Vorstellungen laufen, dass wir anfangen, blind in der Dunkelheit zu manipulieren.
Ja.
Und vielleicht zerstören wir durch diesen eigenen Kontrollzwang genau das familiäre oder emotionale Fundament, das wir eigentlich für die Zukunft sichern wollten.
Ein sehr schöner und wahrer Abschlussgedanke.
Danke. Und danke dir fürs Zuhören, dass du uns heute bei dieser intensiven Analyse begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.